Herzlich willkommen zu einer neuen und unserer zweiten Folge des Podcasts hier aus der Darmstädter Schaller Stiftung. Unter dem Titel In guter Gesellschaft treffen wir uns hier in mittlerweile relativ regelmäßigen Abständen mit spannenden Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Praxis. Und wie fortan immer möchten wir euch heute einen Gast vorstellen und ihn fragen, was ihn dazu gebracht hat, sich mit gesellschaftlichen Belangen zu befassen und was ihn dabei aktuell am meisten beschäftigt. Wir, das sind übrigens Dennis Weiß und Anna-Lena Treitz, beide hier in der Schaller Stiftung aktiv. Hallo Anna.
Hallo.
Und uns gegenüber sitzt heute Rosa Opossum. Hallo Rosa.
Hallo, wunderschönen guten Nachmittag.
Hallo. Wir haben einen kleinen Einstieg, bevor wir dich vorstellen wollen. Und zwar ganz ad hoc, was ist eine Schlagzeile, ein Erlebnis oder als Nachrichtenbeobachterin heute Morgen oder auch als politisch interessierte Person Zeitung aufgeschlagen hast diese Woche, was ist dir in Erinnerung geblieben und was hat dich besonders schockiert, wütend gemacht, fröhlich gemacht, was auch immer? Gab's da was?
Boah, das ist ja wirklich eine sehr gefährliche Frage. Ich habe heute Morgen, als ich im Bett lag um 5.30 Uhr, als ich heimkam, habe ich drüber nachgedacht, wie das eigentlich ist. Wir haben ja jetzt diese Woche gelesen, Bolsonaro ist Coronavirus Covid-19 positiv getestet worden. Und da habe ich mir die Frage gestellt, bei Twitter wird ja darüber gesprochen, ob man ihm das jetzt mal wünscht, dass er da schwer erkrankt oder ob man irgendwie anständig sein soll und ihm einfach gute Besserung wünscht. Und ich habe irgendwie gedacht, naja, eigentlich ist es menschlich gesehen natürlich besser, dass man hier niemanden irgendwie eine schwere Krankheit, einen schlimmen Verlauf oder gar den Tod wünscht. Allerdings habe ich mir überlegt, vielleicht ist an dieser Stelle so ein schwerer Verlauf, der jemandem mal einen Schuss vor den Bug gibt, lebensrettend für Millionen andere. Und das war zumindest meine Schlagzeile, die mich ziemlich beschäftigt hat.
Okay, und damit herzlich willkommen, Rosa Opossum. Anna, du würdest weitermachen mit der Vorstellung.
Genau, ich würde dich jetzt mal ganz kurz vorstellen. Und zwar, Rosa Opossum bezeichnet sich auf ihrer eigenen Website selbstbewusst als Expertin für alles. Tatsächlich ist sie auf den unterschiedlichsten Bühnen zu finden. Zu Hause ist Rosa in Darmstadt. Dort und anderswo trifft man sie auf öffentlichen und privaten Veranstaltungen, wo sie als Drag Queen mit zeitgenössischer Travestie die Leute unterhält. Doch Rosa Opossum ist nicht nur Künstlerin, sondern auch politische Aktivistin. Sie ist Mitglied des Vereins Vielbund der Queeren Community in Darmstadt. Rosa engagiert sich gegen Homophobie, Transphobie, Sexismus, Rassismus und rechtes Gedankengut. Als Sozialwissenschaftlerin hält sie Vorträge und gibt Workshops zu den Themen Drag, Homosexualität, Queer, Sex, Gender und Trans. Zum Thema Definiere Deutschland war Rosa Opossum Gast der Schaller Stiftung im Prolog zum Großen Konvent 2017. Mittlerweile schon 3 Jahre her. Jetzt habe ich dich ja gerade vorgestellt. Fühlst du dich denn so richtig vorgestellt? Würdest du dich irgendwie anders definieren oder gibt es irgendwie eine Eigenschaft, an die dir besonders wichtig ist?
Also die Infos kommen ja von meiner Webseite, die ich damals vor ungefähr 12 Jahren oder 13 Jahren, als ich angefangen habe, erstellt habe. Da sind natürlich auch dann die Inhalte ein bisschen verändert worden. Ich glaube, meine große Auseinandersetzung mit meinem eigenen Drag-Queen-Tum, die hat da keinen Niederschlag gefunden bislang auf der Webseite. Wir wissen heute, heute gibt es ja sehr viele Formate im Fernsehen, die sich mit, die so Drag Queens präsentieren, eine Queen of Drags mit Heidi Klum, RuPaul's Drag Race aus den USA, kann man sich bei Netflix angucken, ich kann es sehr empfehlen. Und da merke ich dann schon, also die Drag Queens von heute, die Neuen, die Jungen, die sind ein bisschen anders als ich bin. Deshalb würde ich mich in der Vorstellung auch immer noch als Tunte bezeichnen. Das ist ein bisschen össeliger und ein bisschen garstiger, so wie ich auch manchmal bin. Und das ist auf jeden Fall ein Begriff, der muss immer noch dabei sein.
Okay, das heißt, du würdest deine Website eigentlich überarbeiten wollen?
Ja, also wenn ich mal Zeit hätte und Lust dazu und vielleicht mich jemand mal antreibt, dann würde ich das mal ins Auge fassen. Ich bin ja auch ein paar Jahre älter geworden als auf den Fotos.
Alles klar. Dann sind wir eigentlich jetzt auch schon so ein bisschen bei dem Thema, was denn Travestie eigentlich ist. Welche historische Entwicklung, du hast gerade schon angedeutet, dass Travestie eine Entwicklung durchgemacht hat in deinen Augen. Oder du kannst gerne auch nochmal Bezug darauf nehmen, ob du diesen Begriff eigentlich irgendwie gut findest, gerne verwendest. Auch für das, was du tust. Und was würdest du denn sagen, hat Travestie überhaupt für ein Image heute? Oder was macht das für dich aus? Was macht das vielleicht für andere aus? Wir haben uns auch so ein bisschen gefragt, ist es eigentlich so eine Art der Belustigung von alten weißen Männern, die sich dadurch total modern und offen fühlen, wenn sie das irgendwie sich gerne anschauen? Wenn du weißt, was ich meine. Mhm.
Also so wie ich das historisch betrachte, ist Travestie ein Stück schwule Kultur einfach, ja. Also wir haben zwar diese alten Geschichten von Theaterstücken, in denen Frauen nicht auftreten durften als Schauspielerin und dann mussten die Männer die Frauenrollen spielen und daraus ist dann Dressed as a Guy, Drag und sowas entstanden. Ja, das sind alles so Geschichten, aber ich glaube, das ist nicht so das Wichtige. Das Wichtige ist, dass Travestie, also Männer, die sich als Frauen verkleiden, ist für mich einfach ein Stück schwule Kultur. Schwulen Männern wird irgendwie vorgeworfen, dass sie keine echten Männer seien und dass sie sich irgendwie weibisch verhalten würden und werden dann abgewertet als Frauen, was ich ja auch ein bisschen komisch finde, wie also Frau sein irgendwie schlechter sein soll als Mann sein. Aber ich glaube, was die Schwulen gemacht haben damals und was sie auch zum Beispiel mit dem Wort schwul allein schon gemacht haben, ist eine Abwertung, also irgendwie du bist kein Mann oder schwul als Schimpfwort, einfach positiv für sich umdeuten und das als integrativen Bestandteil ihrer Identität irgendwie umzudefinieren. Und dann muss man natürlich auch gucken, was daraus entstanden ist. Ja, also früher gab es immer Tuntenbälle vor allem in Berlin und so weiter, wo dann einfach nur Homosexuelle, also auch lesbische Frauen und schwule Männer zusammensaßen und manche haben sich halt dann als das andere Geschlecht verkleidet. Das war ein sehr abgeschlossener Bereich und irgendwann ist dann diese Kultur irgendwie in den Mainstream übergeschwappt, so wie viele schwule Sachen übrigens in den Mainstream übergeschwappt sind, wenn wir an Hausmusik denken oder sexpositive Partys oder sowas, ja. Und so ist meiner Meinung nach dann auch die Travestie entstanden. Und ich erkenne auch Travestie als irgendwie eine Unterhaltungsform für heterosexuelle ältere Paare. Ja, also wenn ich in Travestietheater früher aufgetreten bin, dann saßen da keine Schwulen und Lesben bei mir. Ja, da saßen dann halt ältere Paare, die das halt irgendwie toll fanden, dass jemand diese krasse Verwandlung dahin bringt und sich dann quasi von Mann zur Frau schminkt. Als Drag Queen würde ich sagen, ist das Publikum nicht heterosexuell, sondern das Publikum von der Drag Queen ist schwul, lesbisch, bi, trans. Das ist, Drag Queens treten auf, nicht in Travestietheatern, sondern auf Partys, auf schwul-lesbischen Stadtfesten, auf CSD-Bühnen. Und da würde ich den Unterschied jetzt so mal sehen. Ja. Beides sehe ich als Kunstform, beides hat seine Berechtigung. Es gibt auch Leute, die so ein bisschen intermediär unterwegs sind, so wie ich. Ne? Ich mache ja auch beides in irgendeiner Form. Aber es entwickelt sich auch beides weiter. Ja. Was ich übrigens noch sagen würde zur Entwicklung, in den USA waren Drag Queens früher nicht nur schwule Männer, die einen Fummel angezogen haben, also ein Kleid, sondern das waren auch transidente Menschen, die quasi, weil die Medizin noch nicht so weit war, weil die rechtliche Situation noch nicht so weit war und weil die vielleicht auch dafür überhaupt gar kein Geld hatten, keine Operation oder Personenstandsänderung oder Vornamensänderung vornehmen konnten. Und die haben sich dann halt einfach so als Frauen angezogen und geschminkt und sind dann auch so rumgelaufen, haben sich dann auch solche Namen gegeben. Und diese krasse Trennung, die wir heute kennen zwischen transidenten Frauen und schwulen Männern, die gab es vor 50 Jahren eigentlich noch nicht so in der Form.
Und was ist zeitgenössische Travestie dann für dich? Also wie hat sie sich dann in das Jahr 2020 getragen und wie würdest du heute benennen?
Ich glaube, dass früher Travestie ganz oft, auch wegen des Publikums, das ja oft aus Ehepaaren besteht, aus Heterosexuellen, dass da ganz oft so ein bisschen zu viel die Frau aufs Korn genommen wurde. Und das ist eigentlich was ich nicht machen will, ja. Also ich will Geschlechterrollen aufs Korn nehmen, ja. Ich will mich darüber lustig machen, dass es bestimmte Anforderungen an Männer und an Frauen gibt und will diese Anforderungen auf der Bühne dann wieder herausfordern, ja, und irgendwie uns allen und diesen Rollen, in denen wir leben oder diesen Grenzen, in denen wir leben, den Spiegel vorhalten. Aber ich glaube, das muss auskommen, ohne dass man sich dabei an die Plastiktitten greift oder irgendwie eine komische vielleicht auch ein bisschen bemitleidenswerte Weiblichkeit dann darstellt. Ja.
Okay. Noch einmal kurzes Name-Dropping der Institution, in der wir sitzen. Schader Stiftung, um den Dialog zwischen Gesellschaftswissenschaften und Praxis zu fördern. Und du, Rosa, hast auch einen wissenschaftlichen Hintergrund, zumindest parallel zum Drag da sein. Möchtest du den kurz mal zur Sprache bringen?
Nachdem ich von der Schule runtergegangen bin und wollte Zoodirektorin werden, habe ich im Biostudium erfahren, dass Naturwissenschaften absolut nicht mein Fall sind und habe mich dann in einer Nacht-und-Nebel-Aktion einen Tag vor Einsendeschluss für Soziologie beworben und habe dann ein Soziologiestudium an der TU Darmstadt angefangen. Ich war da auch sehr viele Semester eingeschrieben, habe wenige davon auch wirklich studiert und darf mich aber dann dennoch nach 21 Semestern mittlerweile Diplom-Soziologin nennen und habe meine Abschlussarbeit, glaube ich, also ich weiß es ziemlich genau, worum sie ging, ich habe meine Abschlussarbeit geschrieben über die Modifikation der Haare und wie damit das Geschlecht dargestellt wird und die Zugehörigkeit zum Geschlecht und damit auch die Zugehörigkeit zur Gesellschaft performt wird, sozusagen. Da ging es auch ein bisschen um Drag Queens und Travestie und Trans und alles mögliche andere.
Okay, und mit was konnte dein Umfeld anfangs weniger anfangen? Mit dem Soziologiestudium oder mit der Travestiekunst? Was war schwieriger zu vermitteln?
Da ich aus einem Umfeld komme, in dem alle irgendwie so in irgendwas Soziales oder was mit Medien machen, war das dann irgendwie kein Problem, dass ich dann jetzt auch dann rüber gewechselt bin dahin. Die Travestie oder das Drag-Queen-Tum oder dass ich eine Tunte bin, das war für mich quasi kurz nach dem Coming-out schon klar. Und ja, wer mich heute kennt, kennt mich eigentlich auch nur so.
Ja, wir haben jetzt ja schon, also ich zum Beispiel habe jetzt den Unterschied zwischen Drag Queen und Travestie-Künstlerin gelernt. Es gibt ja viele Begriffe, mit denen vielleicht GesellschaftswissenschaftlerInnen was anfangen können, vielleicht aber auch nicht immer mit allen. Jedenfalls gibt es in diesem Umfeld einfach super viele Begriffe, die vielleicht nicht immer so ganz leicht zu definieren sind. Deswegen würde ich jetzt gern so ein paar von Ihnen kurz zur Sprache bringen. Wenn man sich so mit Gender-Themen befasst, jetzt habe ich schon eins davon eigentlich gesagt, dann stolpert man zum Beispiel über den englischen Ausdruck LGBTQ relativ häufig, wobei es das deutsche Äquivalent, ergänzte Äquivalent LSBT-IQ zu geben scheint. Magst du dazu kurz was sagen?
Ja, das ist eine ganz schön lange Buchstabenreihe und ich habe auch das Gefühl, die wird immer länger. Also als mein Coming-out war, ging es vor allem um LS, Lesben- und Schwulen-Themen und die Bisexuellen und alles, was danach kam, ist eigentlich schon hinten runtergefallen. Heute sind wir in der Diskussion und im Aktivismus rund um sexuelle und geschlechtliche Vielfalt ein bisschen weiter. Wir haben Bisexuelle eingemeindet und machen die dadurch sichtbar. Und T steht für transsexuelle, transidente, transgeschlechtliche, transvestitische und weitere Menschen. Das Sternchen ist quasi ein Platzhalter, das alle möglichen Endungen offen lässt, weil sich die einen eher als transgeschlechtlich bezeichnen, die anderen als transgender. Da gibt es auch Unterschiede zum Beispiel zwischen USA und Deutschland oder auch zwischen Deutschland und Österreich. I ist intersexuell, also das sind Menschen, die mit Geschlechtsmerkmalen beider heute bekannten Geschlechter, quasi männlichen und weiblichen Geschlechtsmerkmalen zur Welt gekommen sind, die quasi beides sind oder keins von beidem. Das lässt sich auch einfach durch eine Untersuchung so chromosomal, anatomisch, lässt sich das dann einfach feststellen, während sexuelle Orientierung wie lesbisch, schwul, bi oder Transidentität ja eher eine Selbstaussage ist, ne? Das kann man nicht von außen feststellen. Und dann haben wir das Q, was eigentlich ja mit Questioning übersetzt war die ganze Zeit oder viele Jahre, weil halt Leute vielleicht sich nicht sicher waren, was sie sind von den vorgenannten Identitäten. Aber so mindestens seit den Ende 90er Jahren steht das Q für queer. Das kann man einerseits als Überbegriff bewerten, so LSBTI ist eigentlich, ist die queere Community. Das sind Leute unterschiedlicher sexueller Minderheiten, Zugehörigkeiten. Oder man kann queer auch als eigene Identität betrachten. Also heute, wenn man in ein Jugendzentrum geht, das sich an queere Jugendliche, also Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans richtet, gibt es zum Beispiel sehr oft junge als Mädchen geborene Menschen, ja, junge Mädels, die sich jetzt nicht lesbisch nennen, weil das irgendwie für die zu altbacken klingt oder lesbisch auch irgendwie mit, für die halt irgendwie keine, ja, keine erstrebenswerte Identität so anbietet. Und dann nennen die sich auch ganz oft queer einfach so als Identität für sich, weil sie halt mit den vorherigen klassischen Kategorien irgendwie sich nicht so gut einfreunden können oder nicht identifizieren können. Und für die Sozialwissenschaft ist natürlich auch interessant, queer ist ein akademisches Projekt, die Queer Theory ist eine Infragestellung von Machtverhältnissen auf unterschiedlichen Merkmalsebenen, insbesondere halt Geschlecht und Begehren, aber hat auch, also greift auch ziemlich weit, ja. Allerdings bin ich keine Queer-Theoretikerin.
Okay, ich möchte bei einer Sache direkt nachhaken, weil du es am Anfang auch mehrfach angesprochen hast und dich auch selbst so bezeichnest. Und es ist auch wieder um die Relevanz von Sprache und von Begrifflichkeiten geht. Also wir haben jetzt hier viele Begriffe, es ist ein Akronym, ein langes, es ist nicht für jedermann verständlich, für Frau verständlich. Du bezeichnest dich ganz selbstbewusst immer wieder als Tunte, als in jeglichem Kontext, Polit-Tunte hier oder wie auch immer. Seit wann machst du das und hat das den Hintergrund, den viele solcher Begriffsübernahmen tragen, Beleidigungen vorzubeugen oder ganz proaktiv damit umzugehen?
Also Tunte, im Gegensatz zu schwul oder queer, was auch ein Schimpfwort war früher im Englischen, Tunte war meiner Meinung nach nie so richtig ein Schimpfwort. Tunte kommt eigentlich von Tante und das ist einfach eine ungewöhnliche Frau vielleicht. Ja, also ich Martina Löw war meine Professorin an der TU und die hat mal irgendwann auch gesagt, jeder kennt doch hochaggressive Tanten. Ja, also Tanten sind so eine bestimmte Art von Menschen, besonders die Kinderlosen, die die irgendwie nicht so richtig mütterlich sind und aber auch nicht so richtig fremd. Das sind irgendwie Frauen, die was ganz Besonderes an sich haben. Und deshalb konnte ich mich immer ganz gut mit diesem Tuntenbegriff so anfreunden. Ich bin auch eine ganz besondere Frau und ich bin nicht so wunderschön wie die Drag Queens heute, die draußen rumlaufen oder im Fernsehen zu sehen sind. Das ist vielleicht auch so ein Grund. Die Tunte ist ein politischer Mensch, eine politische Figur. Die Tunte legt mit Finger auf die Wunde. Die sagt auch mal, was Masse ist, was irgendwie schlecht läuft. Die wehrt sich. Die begehrt auf und vor allem macht die Tunte nur was für ihre eigenen Leute. Also wenn man auf einer echten Tuntenshow ist, dann sitzen Tunten im Publikum, Tunten stehen auf der Bühne. Die Shows sind grottenschlecht, super schlimm, haben irgendwie so viele Querverweise und Selbstreferenzen, dass Außenstehende da gar nicht mehr mitkommen und sie gehen meistens 7 Stunden lang mit viel Rotkäppchen-Sekt, die Tuntenbrause schlechthin ist. Und ich habe mich in der Welt eigentlich ziemlich schnell ziemlich wohl gefühlt, muss ich sagen.
In diesem ganzen Begriffswirrwarr, wenn man das so ausdrücken möchte, sehen wir auch, dass es vielleicht aber auch eine Notwendigkeit gibt, verschiedene Bezeichnungen für verschiedene Identitäten zu finden, wenn es auch manchmal verwirrend sein mag. Und daran merken wir vielleicht, dass Sprache auch einfach was sehr Entscheidendes ist, weil Sprache viele Dinge einfach extrem beeinflusst. Würdest du das auch so sehen? Welche Rolle spielt Sprache für dich?
Es gibt ja so diesen Spruch, dass Sprache Realität schafft. Und ich kann durchaus sehr gut nachvollziehen, dass Leute, die irgendwie sich anders fühlen als die anderen, für sich eigene Begriffe finden müssen und auch ihre Identität irgendwie ein Label geben müssen, was hundertprozentig passt. Also wir sprechen ja heute auch über solche neuen sexuellen Minderheiten wie Non-Binary, also Menschen, die sich gefühlsmäßig, ja, also die sich nicht verorten können in einem der beiden Geschlechter, ohne dass da irgendwie anatomisch was vorliegt. Oder wir reden über Queer und über Demisexualität und solche, oder Boyd, wie heißen die, also schwule Frauen oder sowas. Also es gibt sehr viele neue Identitäten. Ich anerkenne, dass es das gibt und dass die auch für sich quasi eine Identität schaffen wollen und einen Namen für sich finden wollen und sich vielleicht auch von irgendwas abgrenzen wollen. Für mich ist steht das außer Frage, das zu akzeptieren. Ich weiß nur nicht, inwieweit ich das emanzipatorisch finde, weil ich weiß nicht, was von dieser immer kleiner werdenden, von diesen immer kleiner werdenden abgegrenzten Gemeinschaften, was die erreichen können damit, ja, was hilft mir das, wenn ich irgendwie dieses eine Wort und dann damit verbunden auch diese eine Flagge für mich finde, die mich ausdrückt, wenn ich mich damit so sehr von dem Rest abgrenze. Ist für mich eine Schwierigkeit.
Ich glaube, darauf werden wir später auch nochmal ein bisschen zurückkommen.
Ja.
Genau. Mich interessiert jetzt erstmal kurz was anderes, weil an dem, was du da gerade erzählst, wird ja auch deutlich, dass sich da vielleicht auch einiges tut. Du hast jetzt 2017, haben wir gerade erwähnt, für unseren Prolog ein paar Worte gesagt. Jetzt ist ja seitdem ein bisschen was passiert. Wir haben vorhin nochmal ganz genau nachgeguckt, die gleichgeschlechtliche Ehe gibt es seit Ende 2017. Es gibt nun gesetzlich verankert ein drittes Geschlecht, was sich in den eigenen Pass eintragen lässt. Also wir sehen, es passieren Dinge. Würdest du sagen, seit du 2017 über die Situation der LGBTQ-Community geredet hast, hat sich da was getan? Tut sich da langsam was? Tut sich da schnell was?
Ich glaube, die letzten Jahre ist ziemlich schnell ziemlich viel passiert. Also wir müssen auch gar nicht so weit zurückblicken, ja. Also der Paragraph 175, der gleichgeschlechtlichen Verkehr zwischen Männern unter Strafe gestellt hat, der ist 1994 erst gestrichen worden. Als ich auf meinem ersten CSD gewesen bin, 2004, also 10 Jahre nach der Streichung, da saß noch jemand wegen Paragraph 175 im Knast. Der ist quasi in dem Jahr rausgelassen worden. Und wir sind quasi in dieser kurzen Zeitspanne von 94 bis jetzt 2020 sind wir sehr, sehr viele Schritte weitergegangen. Die rechtliche Angleichung, wie zum Beispiel die Ehe für alle, eingetragene Lebenspartnerschaft war ja davor auch noch 2001. Der dritte Personenstand, das sind schon wirklich krasse Entwicklungen und die muss man natürlich auch anerkennen und ich finde die auch super. Man muss allerdings halt immer sehen, die rechtliche Entwicklung und die gesellschaftliche Entwicklung läuft halt einfach nicht synchron oder parallel, ne? Also es gibt irgendwie schon bevor die Ehe für alle eingeführt war, waren 83% der Deutschen dafür, dass Männer heiraten können und Frauen Frauen heiraten können und da alle Rechte haben sollen. Nur der Gesetzgeber war halt da nicht so schnell. Andererseits ist es aber auch so, dass wir gesetzlich keinen Diskriminierungsschutz für sexuelle Minderheiten haben. Das ist was noch fehlt. Und wir sehen auch, obwohl die Mehrheit der Deutschen dafür ist, dass Schwule heiraten können und Lesben heiraten können, finden es trotzdem noch 43% der Deutschen eklig, wenn zwei Männer sich in der Öffentlichkeit küssen. Also es sind so Entwicklungen, die sind gut und ich freue mich auch darüber. Das zeigt auch, dass der Aktivismus der letzten Jahrzehnte, an dem ich ja dann auch eine Dekade mitwirken konnte, dass der was gebracht hat. Wir sind allerdings noch nicht so weit, wie wir sein sollten. Ich habe gesagt, die Entwicklungen laufen nicht parallel oder synchron ab, aber sie beeinflussen sich schon gegenseitig. Es gibt auch Studien dazu, dass in den Ländern, in denen die Homorechte besser sind, liberaler sind, in denen zum Beispiel homosexuelle Paare heiraten können, dass da die Suizidalität von LSBTIQ-Jugendlichen geringer ist. Deshalb, das ist meiner Meinung nach auch einfach ein Argument zu sagen, so wir wollen, wir, also wir wollen Kinder schützen. Das ist ja auch ganz oft das Argument der Homo-Gegner, ja, dass sie die Kinder schützen wollen. Da denke ich so, wenn ihr alle Kinder schützen wollt, dann solltet ihr die Ehe für alle in allen Ländern einrichten, weil dann bringen die Kinder sich auch nicht um.
Dafür muss die politische Führung das natürlich allerdings wollen und durchsetzen. Wir haben jetzt gerade eigentlich wieder rund um die Wahl in Polen gesehen, dass da viele noch nicht auf dem Weg dahin sind.
Oder auf dem Weg zurück.
Genau, das ist das Krasse. Also das ist auch was, das musste ich erstmal lernen. Wenn man irgendwie wie ich in den 00er Jahren sein Coming Out hatte, hat man irgendwie und schaut zurück, was in der Geschichte der Homos da irgendwie so gelaufen ist, hat man irgendwie immer so gemerkt, okay, es geht voran, es wird immer besser. Ja, wir müssen nur weitermachen, wir müssen kämpfen, wir müssen laut werden, auf die Straße gehen und es wird alles immer besser. Und nicht nur wie jetzt in Polen, sondern auch schon vor 10 Jahren in Russland haben wir gesehen, das, was wir erreicht haben, das kann man uns wieder wegnehmen, ja, und es geht ganz schnell, ja, da muss nur irgendjemand, irgendein Machthaber, keine Ahnung, außenpolitisch isoliert sein und muss sich nach innen stärken und dann sucht er sich halt einfach irgendeine Randgruppe aus und drischt auf die so lange drauf, bis seine Umfragewerte wieder nach oben gehen, ja, und das ist natürlich in traditionellen Gesellschaften, die religiös oder ideologisch irgendwie homofeindlich unterfüttert sind und wo das tradiert ist, da ist das natürlich auch sehr einfach herzustellen. Ich kann mir auch gut vorstellen, warum sexuelle Minderheiten da eine besonders beliebte Zielscheibe sind. Ne? Also dieses sexuelle, diese freie Sexualität, die man oft mit Schwulen und Lesben verbindet, diese neuen Familienformen, die bilden, ja, das ist die Personifizierung von der Moderne, ja. Das ist modernes Leben, ja. Wenn man sich modernes Leben vorstellt, dann sind das irgendwie Leute, die jenseits jeder Geschlechterrollen und Norm zusammenleben und denen es dabei auch noch gut geht. Wer seine Tradition und Werte irgendwie verteidigen will gegen die Zukunft, der wird sich dann halt auch gegen solche Leute richten.
Ja. Die auch Unordnung schaffen.
Genau.
In der Bedrohung, ja. Unordnung, genau. Für Bedrohung und Unordnung, jetzt kommt ein kleiner Sprung, aber Bedrohung und Unordnung gibt es seit dem Ende der 90er auch in der Wissenschaft. Denn Ende der 90er begannen erste Studiengänge in den Gender Studies in Deutschland.
Jetzt gewinnt Dennis erstmal den Preis für die beste Überleitung.
Das war eine unglaublich gute Vorlage auch, ja. Aber die Gender Studies als neues Feld innerhalb der Sozialwissenschaften, also als breites Feld, aber auch relativ schwieriges oder ein bisschen stiefmütterlich beachtet. Wie hast du Studierende die Gender Studies wahrgenommen? Hast du sie überhaupt wahrgenommen damals schon? Und wie hast du deren Ansehen für dich so mitempfunden?
Also ich habe... Ich war ja an der TU, ne, Technische Universität, da war wenig los mit Gender Studies, ne? Also wir haben schon auch Geschlechtersoziologie gemacht und Aushandlungsprozesse zwischen Geschlechtern und so weiter. Allerdings den echten Gender Studies, das echte Gender Studies Institut oder den Lehrstuhl habe ich glaube ich erst dann in Holland gesehen, als ich mal ein Auslandssemester eingelegt habe. Die Gender Studies sind wahrscheinlich genauso wie ich eben gerade die queeren Familienbilder und so weiter beschrieben habe, sind halt einfach ein Feindbild, ja, auch im akademischen Feld und auch ein Feindbild der Politik, ja, rechte Politiker, glaube ich, in Ungarn wollen ja auch die ganzen Gender Studies Lehrstühle schließen, weil sie behaupten, dass es keine echte Wissenschaft ist. Wenn ich es mal ganz grob ausdrücken wollen würde, würde ich sagen, dass die Gender Studies heute wahrscheinlich genau das durchmachen müssen, was die Soziologie und die Politikwissenschaften halt irgendwie durchmachen mussten, sich nämlich behaupten als eine echte Wissenschaft, die eben halt auch keine harte Wissenschaft ist, so wie jetzt Physik, aber doch irgendwo ihre Berechtigung hat. Was ich mir allerdings wünschen würde, was ich in Holland erlebt habe, was ich auch von anderen Lehrstühlen in Deutschland gehört habe und gelesen habe, ich würde mir wünschen, dass Gender Studies sich nicht nicht so abkapseln und wieder ein bisschen akademischer werden, als sie es zurzeit sind. Ja. Also es gibt schon ein paar abgedrehte Arbeiten, die da entstehen und Theorien, die entwickelt werden, und die sind für mich auch schwer nachvollziehbar mittlerweile. Und das ist eigentlich nicht die Geschlechtersoziologie, die ich gelernt habe.
Weil das ja eigentlich auch was ist, was eigentlich nicht fernab der Realität ist, sondern sehr real und sehr alltäglich für uns. Aber du hast jetzt schon angedeutet, dass du an einer technischen Uni nicht so ganz viel dich mit solchen Konzepten beschäftigt hast. Aber gibt es dann irgendwie Konzepte, die dich auch in deinem Alltag jetzt gerade noch begleiten? Oder würdest du sagen, Wissenschaft kann da auch für dich irgendwas leisten?
Es ist ja nicht nur so die Geschlechterwissenschaft, ne? Es gibt so ganz viele verschiedene Teile, was bei mir so hängen geblieben ist aus dem Studium, das ist nicht unbedingt viel gewesen. Das kommt mir manchmal noch so in den Sinn, ja. Also irgendwie, wie Leute sich benehmen und unter welchem Druck sie sind, um ihr Geschlecht irgendwie adäquat darzustellen. Ja, es gibt ja diesen Begriff der hegemonialen Männlichkeit. Das sind Sachen, die begegnen mir eigentlich jeden Tag. Ja, und da muss ich sehr oft dran denken. Ich glaube, das ist Raven Cornell gewesen. Ist ja auch ein transzendenter Wissenschaftler mittlerweile, Mann. Ja. Das sehe ich ganz häufig so auf der Straße, wenn man irgendwie, also gerade die marginalisierte Männer sieht, wie die versuchen irgendwie so besonders mackerhaft und prollig durch die Gegend zu laufen und wie sie das dann auch schon an ihre Söhne weitergeben. Weil ich habe vor kurzem beim Falks einen Mann gesehen, der mit seinem Sohn da durch den Laden gelaufen ist, um irgendwas zu kaufen. Der fand es anscheinend schon super unmännlich, in einem Spielwarenladen zu sein und musste deshalb durch so ein, also schon travestiehaftes Männlichkeitsgebaren irgendwie versuchen, sich abzugrenzen von seinem Umfeld oder diesem Feld, in dem er sich da jetzt gerade bewegt. Da musste ich mal an diese hegemoniale Männlichkeit denken, ja. Also besonders so in diesem, so im echten Leben, ne? Also wenn du irgendwie Leute so beobachtest in der Stadt.
Schnell so weiter zu den Baggern, ne? Bevor uns hier jemand sieht. Zu den Baggern und zu den Polizeiautos.
Genau, ja. Also bloß nicht an den Puppen stehen bleiben, ja. Also ich meine, das sind so Sachen, ich glaube, das ist so das Krasseste eigentlich, was mir wirklich auch täglich so vorkommt, ja.
Ja, das, was du da gerade beschreibst, ist ja auch das perfekte Beispiel irgendwie für Doing Gender, wie es irgendwie oft auch so schön beschrieben wird.
Es ist ja diese Männlichkeitsanforderung insgesamt, ich meine, das ist ja auch, was mich irgendwie umtreibt, ja. Also die der Unterschied zwischen mir und dem Vater im Falks ist natürlich, der findet die Männlichkeitsanforderung irgendwie richtig, ja, und versucht sich da irgendwie anzugleichen und das irgendwie so zu bringen. Und das ist für ihn alles stimmig und das Bild ist auch sehr, sehr eng, wo er da reinpassen will. Und ich finde dieses Bild dann einfach zu eng. Und für mich ist das halt einfach nix, irgendwie so breitbeinig durch die Gegend zu humpeln und irgendwie so zu tun, als fände ich das nicht geil, da im Falks bei den Puppen zu stehen oder sowas. Und ich glaube, das ist halt, dass es zwei Wege gibt, wie man zum Beispiel mit Männlichkeitsanforderungen umgeht, ja. Entweder affirmativ und du begibst dich da einfach rein und versklavst dich unter so einem starren Bild. Oder du findest es halt kacke, dass das Bild so eng ist und wehrst dich und sagst, naja, gut, also schwule Männlichkeit ist auch in irgendeiner Form eine Männlichkeit, ja. Also ich bewege mich gerne tuntig oder ich ziehe gerne einen Fummel an oder ich mache das oder ich mache das, ich mache das, was irgendwie für diesen einen Mann da irgendwie weibisch oder tuntig oder schwul oder irgendwie halt einfach unmännlich ist. Aber für mich ist das dann halt einfach meine Form, eine andere Art von Männlichkeit auszuleben. Und ich glaube, das würde viele, viele Männer auf der Straße entspannen, wenn die sich vielleicht auch mal ein bisschen locker machen würden und würden mal ihre Anteile, die sie als unmännlich empfinden, nicht irgendwie unterdrücken, sondern halt einfach mal sich ein bisschen loslassen.
Ich habe keine perfekte Überleitung, aber ich möchte den nächsten inhaltlichen Sprung machen und glaube aber, dass man da ganz gut anschließen kann, und zwar zu deiner Selbstbeschreibung wieder als Polit-Tunte zurück. Mhm. Das heißt, ich schließe darauf, dass es da auch um politischen Aktivismus geht und den Blick eben darauf über Gender-Themen auch hinaus, auf genau solche Sachen wie Geschlechterrollen, von mir aus auch toxische Männlichkeit oder so, also Aufmerksamkeit erzeugen. Jetzt haben wir aber vorher bereits relativ viel über Identität gesprochen. Und daher habe ich erstmal ein Zitat, das ich dir vorlesen würde und mal gucke, was du dazu sagst. Das Zitat lautet: Wir glauben, dass die tiefgreifendste und potenziell radikalste Politik direkt aus unserer eigenen Identität kommt. Das ist keine Abfrage, ob du es kennst, sondern einfach, wie würdest du das einordnen? Würdest du das ähnlich sehen?
Naja, alles, was ich politisch mache, mein ganzer Aktivismus, speist sich halt auch aus meiner Identität. Ne? Also ich, mein Coming Out war gleichzeitig halt auch der Übergang in den queeren Aktivismus. In dem Moment, in dem ich erfahren habe, dass ich als schwule Frau, muss man so ungefähr sagen, ja, wo ich wusste, dass Schwule abgewertet werden und eine Verfolgungsgeschichte haben und diskriminiert werden nach wie vor und ich jetzt zu dieser Gruppe da dazugehöre, wollte ich halt einfach nicht, dass das so bleibt, und dadurch hat sich dann halt auch mein Aktivismus irgendwie gespeist, ja. Keine Ahnung, von wem das Zitat ist, am Ende sogar von der identitären Bewegung oder sowas, ja.
Nee, also sowas will mir nicht unterjubeln jetzt hier. Nein, wir kommen auf das Zitat kommt aus den 70ern, aus den USA, das ist eine Gruppe schwarzer, lesbischer Feministinnen, und auf diesem Zitat basiert die erste Entwicklung der Identitätspolitik. Mhm. Und darauf würde ich jetzt auch zurückkommen, weil du hast dich vorhin schon etwas kritischer darüber geäußert, dass es diese Partikularinteressen gibt und diese ganzen Nischen und dass man dann vielleicht den Blick für die gemeinsamen Ziele so ein bisschen außen vor lässt. Das heißt, du machst aber trotzdem mit deiner Identität Politik und fühlst dich auch dieser Gruppe oder dieser Community zugeordnet. Mhm. Siehst du da manchmal Interessenkonflikte?
Ja, ich sehe insbesondere Interessenkonflikte bei Menschen, die eine Identität für sich auswählen oder für sich dort verorten oder sich so positionieren, je nachdem, wie man das nennen möchte. Das ändert sich ja auch ständig, die Begrifflichkeiten, die für mich, also die sich als sexuelle Minderheit darstellen, als diskriminierte sexuelle Minderheit darstellen, wo für mich allerdings diese Diskriminierungseigenschaft überhaupt nicht nachvollziehbar ist, die meiner Meinung nach auch einfach gar nicht gegeben ist. Ne? Wir haben als Homosexuelle einfach eine Diskriminierungs- und Pathologisierungsgeschichte, und wir haben auch eine Diskriminierungs- und Pathologisierungsgegenwart. Und das ist was, wogegen wir ankämpfen müssen. Und ich bezweifle, dass Leute, die sich, ich weiß nicht, wie der Begriff lautet, ja, das ändert sich ja auch wirklich immer, aber dass Leute, die irgendwie heterosexuell sind, die mit ihrer Geschlechtsidentität irgendwo im Einklang sind und aber eine kleine Besonderheit haben und sich deshalb auf die gleiche Stufe stellen wollen wie die am längsten diskriminierte Minderheit der deutschen Geschichte und die gleichen Rechte einfordern oder den gleichen Pride oder die gleiche Beachtung einfordern, ich bezweifle einfach, dass das richtig ist, das so zu machen oder so zu denken. Und deshalb glaube ich, dass sich aus solchen neuen Identitäten, die eigentlich wenig sich unterscheiden vom Rest und auch wenig Identität eigentlich bieten, also wenig Inhalte zum Ausbauen bieten und wenig Aktivismus, außer wir wollen auch gesehen werden, irgendwie mit sich bringt, dass das irgendwie nicht das Gleiche sein kann. Und ja.
Aber siehst du die Gefahr, dass man sich durch... Ich nenne sie mal rivalisierende Diskriminierungserfahrungen, gegenseitig im Weg steht, weil man grundsätzlich ja sagen könnte, unterschiedliche Minderheiten wollen letztendlich das Gleiche, nämlich eine soziale Teilhabe und soziale Gerechtigkeit auf einer gesellschaftlichen Ebene.
Das ist das große Ziel, was wir alle wollen, LSBTIQ. Aber und das, ich finde, da an der Stelle kann man auch zusammenarbeiten. Man muss wenn wir über LSBTI reden, wenn die zusammengehören wollen, weil wir sind ja eine künstlich zusammengeführte Gruppe irgendwie. Das sind teilweise Wahlverwandtschaften, aber teilweise wurden halt einfach sexuelle Minderheiten einfach ohne alles einfach irgendwie zusammengeschmissen. Ohne dass sie sich auch kennen, ohne dass sie sich mögen oder sowas, ja. Also Lesben und Schwule haben auch nicht so viel miteinander zu tun, außer sie wollen das auch wirklich. Die Lebenswelten sind sehr unterschiedlich. Ich glaube, wenn wir dieses große Ziel von allen erreichen wollen, müssen wir als diese zusammengewürfelte Gruppe eben auch die einzelnen Interessen der unterschiedlichen Gruppen gemeinsam bearbeiten und gemeinsam dafür kämpfen. Lesben wollen zum Beispiel zurzeit, dass diese Stiefkindadoption, zu der sie gezwungen werden, auch wenn sie verheiratet sind und eine der Partnerinnen ein Kind bekommt, dass dieser Adoptionszwang und dass das abgeschafft wird. Bei heterosexuellen Paaren wird der Mann automatisch als Vater eingetragen. Bei gleichgeschlechtlichen Paaren ist das nicht so. Ich finde, da müssen nicht nur die Lesben alleine für kämpfen, da können die Schwulen mal ruhig mitmachen und die Trans auch. Nachdem wir jetzt die Ehe für alle bekommen haben, oder erreicht haben, wo auch Transverbände irgendwie mitgemacht haben, ja, wo, ich meine, es gibt ja auch lesbische Transfrauen und schwule Transmänner, könnten wir jetzt mal dazu übergehen, dass wir uns genauer anschauen, was wollen eigentlich Transleute haben, ja, das sind nicht die Interessen, die Schwule und Lesben haben, aber wir könnten jetzt, wo wir auch ein bisschen Luft haben in unserem Aktivismus, könnten sich Homosexuelle vielleicht auch mal für Trans-Themen einsetzen. Ein ganz schönes Beispiel beim CSD in Darmstadt vor, ich glaube, 2 Jahren. Der war unter dem Label Trans Pride gefasst. Ja, da war ein Stück erreicht, ja, die Ehe für alle, und man hatte jetzt auch Zeit, sich gemeinsam für Trans-Themen zu interessieren und daran zu arbeiten. Das fand ich eine ganz schöne Angelegenheit. Und bei Intersexuellen, ja, also ich glaube, heute habe ich auch wieder gelesen, dass diese Zwangs-OPs von intersexuellen Kindern, dass die immer noch nicht verboten sind, ja, und dass immer noch Kinder, die mit uneindeutigen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt kommen, ohne ihre Zustimmung, wie sollen Säuglinge das auch machen, operiert werden. Das sind Sachen, es gibt so wenige intersexuelle Menschen, die dagegen angehen können, aber es gibt so unheimlich viele schwule Lesben und Trans, die da ihre Hand reichen könnten. Das könnte man machen. Ja, also das wäre für mich, da wäre auch keine Rivalität eigentlich da, sondern einfach, da muss man Solidarität zeigen.
Und was ist mit heterosexuellen Menschen? Können die sich auch dafür stark machen? Oder hat es dann irgendwas mit einer Aneignung von Themen zu tun, die mich eigentlich nicht betreffen, weil ich eben privilegiert bin, was das angeht, und keiner Diskriminierung ausgesetzt?
Eine Aneignung wäre es nach meiner Meinung nach auf gar keinen Fall. Es gibt Sachen, da ist die queere Community sehr, sehr abhängig von der Mehrheit, von der heterosexuellen Mehrheit. Es gibt auch Aufgaben im Bereich von Gleichstellung und Antidiskriminierung. Da würde ich sagen, das ist auch gar nicht die Aufgabe von den betroffenen Minderheiten oder von den diskriminierten Minderheiten, sondern es ist eigentlich die Aufgabe der Mehrheit, ja, der Diskriminierung entgegenzutreten. Ja. Niemand darf von Schwulen und Lesben verlangen, dass sie was gegen Homophobie machen. Ja, gegen Homophobie müssen eigentlich die anderen was machen. Und da finde ich, ja, da sollte man auf jeden Fall zusammenarbeiten. Und ich meine, es gibt ja auch Zwischenstufen. Ja, also man kann gegen Diskriminierung eintreten, ohne selbst davon betroffen zu sein. Man muss ja nicht voll gemalt mit Regenbogenfarben die CSD-Parade anführen.
Ja. Wir sind ja jetzt auch bei sexueller Diskriminierung eigentlich nur. Das heißt, es gibt noch so viele andere Gruppen, die auch in irgendwelchen Formen diskriminiert sind, die sich zusammentun könnten. Jetzt aber nochmal die Frage zurück zu dem Herrn mit seinem Sohn im Feix.
Vorsicht, Markennennung.
Okay, Verzeihung. Also im Kaufhaus. Würdest du denken, dass du dem mit deinen Forderungen auf den Schlips trittst oder dass du den abschreckst und dass dann eben eine laute Stimme auch zu einem Neuerstarken von populistische oder rechtspopulistischeren Bewegungen führen kann.
Auf jeden Fall. Also was wir beobachten in den letzten Jahren, in denen die Homorechte immer stärker wurden, ist, dass die Feindseligkeit auch stärker wurde oder die, also auch institutionell. Ja, wir haben so vor, ich glaube, wann war das denn? 2013, 2014 oder sowas, da sollte der neue Sexuallehrplan in Baden-Württemberg rausgegeben werden für die Schulen. Ja, da sollten Schülerinnen und Schüler mehr lernen über Sexualität, über geschützten Verkehr, über Selbstbestimmung, sexuelle Selbstbestimmung und natürlich auch über Familienvielfalt, ja, also immer altersgerecht so. Es gibt Familien mit zwei Vätern oder Familien mit zwei Müttern, genauso wie es auch Familien gibt mit einem Vater und keiner Mutter und so weiter. Und natürlich auch über homosexuelle Lebensgemeinschaften und so weiter. Also das war eine zeitgemäße Anpassung an die Realität, die gelebt wird. Und da hat sich dann ein großes Bündnis zusammengeschlossen von christlichen Fundamentalisten, Fundamentalistinnen, auch ein paar Rechtsradikale waren dann da dabei, Leute aus der AfD, die damals auch ganz neu war, haben sich da dazu gemischt, ja, und diese sogenannte Demo für alle, so hieß das, ja, angelehnt an Manif pour tous in Frankreich. Die ist da immer stärker geworden, ist irgendwann mal mit 5000 Leuten durch die Stadt gelaufen. Und da ging es nicht darum, wie Sie sagten, irgendwie Frühsexualisierung verhindern oder für den Schutz der Familie, sondern es ging einfach gegen Homosexuelle.
Und Ordnung im System.
Genau. Ja. Also die wollten einfach nicht sich von der Gegenwart einholen lassen und die wollten wieder zurück in dieses Gestern, in dem sie halt irgendwie noch eine Deutungshoheit hatten und nicht irgendwelche anderen. Und ja, das war, also das wird wahrscheinlich immer passieren. Und das ist ja auch das, was wir jetzt in Polen sehen.
Meinst du, es ist ein bisschen eine Generationenfrage, dass es vielleicht anders aussieht, wenn wir mal Enkel haben?
Ich sehe das jetzt bei Familien mit transidenten Kindern, dass quasi 3- bis 8-Jährige auf einmal sich vor ihren Eltern äußern und sagen, ich bin kein Junge, ich bin ein Mädchen, und dass die Eltern den Kindern zuhören. Diese Aussage, ich bin kein Junge, ich bin ein Mädchen, von kleinen Kindern, die gab es schon immer. Weil man einfach im Alter von 3 bis 5 irgendwie weiß, dass man ein Junge oder ein Mädchen ist. Ja, das wissen alle dann, und bei denen, wo es nicht zusammenpasst, dann da wird es dann halt irgendwie auffällig. Und heute hören Eltern da einfach zu. Damals haben sie halt nicht zugehört, sondern haben halt die Kinder so lange zum Schweigen gebracht, bis sie halt irgendwann, während sie verheiratet waren oder nach der Rente, Berentung oder sowas, da dann erst mit der Sprache rausgekommen sind und haben dann ihre echte Geschlechtszugehörigkeit gelebt. Also ich glaube, es verändert sich schon auf jeden Fall irgendwas. Also die Eltern, die heute 3- bis 8-jährige Kinder haben, die sind so alt wie ich, ja. Die haben quasi, die waren vielleicht mit mir in der Schule, die waren vielleicht bei mir in der Show, die haben das alles gesehen, die kennen andere Schwule und Lesben, die haben Carsten Flöter in der Lindenstraße küssen sehen und alles. Da verändert sich schon irgendwas, aber ich möchte mich, glaube ich, nicht darauf ausruhen, dass die jungen Leute heute anders sein als die anderen, weil die identitäre Bewegung zum Beispiel, das sind junge Leute, ja, die sind 18 teilweise, und die haben sehr starre Geschlechterbilder, die haben sehr starre völkische Einstellungen und sind stramm rechtsradikal. Das werden wir anscheinend für immer haben, und das wird sich immer wieder aktualisieren.
Okay, dann direkt anschließende Frage dazu nochmal, auch ganz persönlich an dich. Also wäre es vielleicht eine bessere Idee, Kindern anfangs gar kein Geschlecht zuzuordnen und das vom Konzept her ähnlich der ja jetzt weiter verbreiteten freien Wahl bei der Konfession, also dass noch nicht getauft wird, sondern den Kindern dann einfach die Wahl gelassen wird, wenn sie soweit sind. Wäre das eine Sache, die du bevorzugen oder die du irgendwie stark machen würdest?
Ich glaube da nicht dran. Die Mehrheit der Menschen auf der Welt ist einfach körperlich so ausgestattet, dass sie ich fange noch mal an. Ich glaube da nicht dran, die Mehrheit der Menschen fühlt sich sehr, sehr wohl in diesem System von Geschlechtern, die ihnen angeboten werden. Ja, also wir leben zurzeit in einer Welt, die zwei Geschlechter vorsieht. In anderen Gesellschaften haben wir vielleicht drei oder vier oder fünf. Und die meisten Leute fühlen sich darin sehr wohl, ja. Also das ist eine Identität, die gibt einem Halt, die gibt einem irgendwie Inhalte, die man weiß, was zu tun ist. Man fühlt sich da drin ja auch irgendwie wohl, ja. Und man will das auch. Die meisten Leute wollen eine Frau sein, die wollen ein Mann sein, die sind das wirklich auch einfach gerne. Und jeder Versuch, irgendwie sowas, das dann aufzulösen irgendwie den Leuten die Labels wegzunehmen, das hinterlässt meiner Meinung nach ein Vakuum. Und das würde ich, glaube ich, weder Kindern noch Erwachsenen antun wollen. Also wenn man Labels haben will, dann ist das auch gut. Dann soll man das machen. Gerade als Sozialwissenschaftler liebt man ja auch eigentlich Schubladen, in die man Leute stecken kann. Eventuell sollte man einfach den Übertritt oder also ein bisschen vereinfachen oder das alles ein bisschen fluider gestalten, so dass jemand, der sich in dieser einen zugewiesenen Rolle nicht so wohl fühlt und wechseln will, dass die Person nicht automatisch perverses Schwein ist, sondern halt einfach, dass die dann akzeptiert und unterstützt wird bei dem Übergang in die andere Identität. Ja.
Wir haben jetzt noch ein paar Zitate für dich rausgeschrieben. Mhm. Und weil eins davon gerade so schön an das anschließt, eigentlich haben wir auch schon viel darüber gesprochen, würde ich dir das jetzt mal kurz vorlesen. Im Original ist es auf Englisch, ich habe es jetzt hier auf Deutsch.
Danke.
Es gibt kein ursprüngliches oder primäres Geschlecht. Das Drag imitiert, weil Geschlecht schon eine Imitation an sich ist, für die es kein Original gibt.
Wow. Ich glaube, ich habe es schon mal gehört. Ist doch schön.
Ja, sollte jetzt auch keine Rateshow werden. Ist von Judith Butler aus Gender Trouble von 1990.
Ah, ist eins der besseren Zitate von Judith Butler.
Genau, also Judith Butler ist eine US-amerikanische Philosophin, die an der Uni in Berkeley lehrt. Aber wir machen weiter. Wir haben nämlich noch ein anderes tolles Zitat für dich. Mal sehen, was du dazu sagst. Und das lautet: Mit Liebe zu kommunizieren ist die größte Meisterschaft. Erkennst du dich darin wieder?
So teilweise ja. Ich meine, was ist die Meisterschaft? Da ist das ein Wettbewerb dann? Ja, also ist so mit
Liebe. Du schaust irritiert.
Ja, ich weiß gar nicht. Also Liebe, ne? Naja. Aktivismus, also meine Kommunikation ist meistens natürlich auf Liebe basiert, ne, Nächstenliebe und bla bla und auf Augenhöhe und so weiter. Eventuell ist da auch manchmal einfach dann Wut dabei, ja, also gerade wenn ich Reden halte, ist ja oft Wut und irgendwie Entzürnen über die Verhältnisse dabei. Ja, ach, ich sehe mich an, nee, ich kann mich da rein eigentlich gar nicht wiederfinden.
Ich muss
komplett ablehnen.
Ist deswegen spannend, weil wir die Erfahrung, dass diese Yogi-Tee-Sprüche die Realität widerspiegeln, überhaupt nicht machen und da eigentlich immer die gleichen Reaktionen drauf bekommen, nämlich etwas verwirrte Blicke.
Ja.
Von daher weiter zum dritten Zitat, das wir hier noch haben. Das ist wieder ganz, ganz real.
Ja, aber nochmal kurz zum Yogi-Tee zurückzukommen, es war bei unserem letzten Gesprächsgast auch schon so, den haben wir auch mit einem schönen Yogi-Zitat konfrontiert.
Finde ich super.
Ja, völlig aus der Fassung gebracht. Er hat dann versucht, es auf ganz unterschiedliche Arten zu analysieren und zu interpretieren und ganz, ganz viel da reingesteckt. Und es war ein kleines Zitat, was kurz vorher bei uns auf dem Pausentee stand.
Oh Gott,
Traum. Aber jetzt haben wir noch ein schönes, Dennis, magst du das vorlesen?
Ich lese das natürlich gern vor. Über Männer werden Witze gemacht, über Frauen werden Witze gemacht. Wer keine Witze über das dritte Geschlecht macht, weil es um das dritte Geschlecht geht, diskriminiert es.
Das ist schon ein Unterton, wie du es vorliest.
Ja, das ist so, da habe ich vor kurzem mal was drüber gelesen, irgendwie, da gibt es sogar einen Begriff für, ne? Irgendwie so, dass man beim Austeilen von Witzen, so wie diese Serie South Park, wenn man alle gleichermaßen quasi mit Schmähwitzen belegt, dann wäre es dann wieder in Ordnung.
Ich gebe dir mal einen kleinen Tipp. Sie gehört einer Gruppierung an. Die hast du schon mal besucht. Da gibt es ein schönes Foto von dir.
Von einem Parteitag, muss man sagen.
Ich war mal auf dem Parteitag?
Ich glaube, es war kein Parteitag. Vielleicht war es auch nur eine Parteiveranstaltung.
Ja, ich bin bei den Grünen, bei den Linken, bei der SPD und bei der CDU schon gewesen.
Kannst du raten? War's, ja.
Also das Zitat stammt von Julia Klöckner.
Die Weinkönigin?
Genau, die Weinkönigin. Genau, die Weinkönigin.
Ach ja, die hat. Also ich weiß nicht, ich bin mir unsicher, ob ich erstens mal, ob ich die Glöckner gut finde. Ich glaube, nee, da bin ich mir ziemlich sicher, die finde ich nicht so gut. Aber ob das, ob wir schon so weit sind, dass wir bestimmte Gruppen Witze machen sollen, die da selber nicht mitlachen können. Ja, also ich meine, es gibt ja auch Unterschiede, was für eine Art von Witz das dann sein soll. Ich finde ziemlich viele Schwulenwitze ziemlich witzig, aber die sind keine Schmähwitze, sondern die haben was Anerkennendes in irgendeiner Form, ja. Und ich glaube, worauf sich Glöckner damals bezogen hat, das war wahrscheinlich irgendwie AKK bei der Fastnachtssitzung. Genau. Und AKK hat damals in dieser Rolle, die sie da als Putzfrau Lieschen oder sowas hatte, hat sie eigentlich gar nicht sich über intersexuelle Menschen ausgelassen, sondern meiner Meinung nach war das homofeindlich, was sie gesagt hat. Ja, also sie hat nämlich die intersexuellen Menschen als irgendwie Latte Macchiato-Fraktion oder irgend sowas betitelt. Und das war für mich einfach klar, also das ist eine homofeindliche Aussage gewesen. Also oder für sie sind Intersexuelle einfach Schwule. Und noch besser ist halt, dass sie glaubt, die sind so unmännlich, dass die noch nicht mal einen echten Kaffee trinken, einen schwarzen, sondern die können nur Latte Macchiato trinken. Wo ich so denke, ganz ehrlich, AKK, der letzte Latte Macchiato, der wurde 2018 getrunken. Also sowas gibt's nicht mehr. Keine Sau säuft mehr Latte Macchiato. Aber na gut, so war die, ja. So war die Geschichte.
Gut, wir drehen noch eine kleine Schlussrunde. Und zwar wieder sehr persönlich zu dir, zu deinen Gefühlen, Emotionen und zur Gegenwart auch. Absolut. Was macht dir zurzeit am meisten Angst?
Am meisten Angst macht mir zurzeit das Clubsterben. Das war schon vor der Pandemie so und das ist auch jetzt nicht besser geworden, sondern sehr, sehr viel schlimmer. Ich als Drag Queen und noch junger Mensch gehe ich sehr gerne am Wochenende die Nacht durchtanzen und habe da ja auch im Nachtleben gearbeitet viel und ich würde auch sagen, dass das einfach ein wichtiger Teil meines Lebens ist. Ich mag einfach dunkle Räume, stickige Luft, viele Menschen, bunte Lichter, laute Bässe. Und ich habe die Befürchtung, dass wir das sehr lange nicht mehr haben können und dass selbst wenn die Clubs wieder aufmachen können, dass dann sehr viele Institutionen und sehr viele Orte, die für mich wichtig waren und die auch für viele andere Menschen wichtig gewesen sind, bislang, dass die dann nicht mehr existieren und dass ich wahrscheinlich auch die Art und Weise, wie wir unsere Wochenenden verbringen als junge Menschen, sich sehr stark verändern wird und das macht mir wirklich Angst. Ja.
Was macht dich zurzeit am meisten wütend?
Mich macht wütend, dass auch wieder eine Pandemie-Sache, ja, ich war eigentlich froh, dass wir nicht drüber reden, mich macht wütend, dass wir relativ gut gerade durchkommen, dass wenige Menschen gestorben sind bislang, dass wenige Menschen infiziert sind in Deutschland, dass die Betten nicht ausgelastet sind und die Beatmungsgeräte alle funktionieren und nicht ausgelastet sind, dass alles irgendwie gut läuft, dass wir nur 7 Wochen, glaube ich, oder 6 Wochen Shutdown hatten und dann mit Maske wieder rausgehen durften. Und dass obwohl wir mit dem blauen Auge davonkommen, wahrscheinlich gerade so, mehrfach in der Woche irgendwelche Corona-Skeptikerinnen, Verschwörungserzählerinnen, Reichsbürger und so weiter sich mitten in Darmstadt versammeln und da sogar noch die Regenbogenfahnen der schwulen Bewegung irgendwie verwenden, um auf sich aufmerksam zu machen und sich darüber zu beschweren, warum die Krankenhäuser nicht voll sind und dass es dieses Virus wahrscheinlich gar nicht gibt. Das macht mich sehr, sehr wütend. Also nicht nur, dass die irgendwie unsere Fahne klauen, sondern auch einfach, dass da Nazis rumlaufen. Ich bin das nicht gewohnt in Darmstadt, dass Nazis auf der Straße einfach so rumlaufen können. Als die NPD mal ihre Wahlkampftour mit dem LKW hatte, da waren die 10 Minuten da und sind weggebrüllt worden. Und diese Wölfe im Schafpelz, wie das P-Magazin diese Woche geschrieben hat, die können sich da frei bewegen und keinen interessiert so richtig.
Mir ist gerade aufgefallen, dass du Reichsbürger an dich gegendert hast und
Reichsbürgerinnen.
Das sind auch nur Männer.
Reichsbürgende.
Weil wir in der Schadler-Stiftung auch positiv können, letzte Frage, was macht dir denn am meisten Freude aktuell? Ah, ja, das ist jetzt
das ist ja
die
super
schwierigste Antwort. Ja.
Mein Aktivismus speist nicht aus Wut. Was macht mir am meisten Freude? Am meisten Freude macht mir zurzeit, dass ich irgendwie sehe, dass obwohl die Welt sich gerade ein bisschen verändert, dass es trotzdem irgendwie immer weitergeht und dass man irgendwie nochmal Lösungen findet, wie man das nächste Jahr oder die nächsten Monate gut verbringen kann. Die Bars machen wieder auf teilweise und irgendwie man gewöhnt sich an alles und die Leute kommen wieder und wir haben jetzt zum Beispiel morgen haben wir einen tollen Queergarten aufgebaut, da freue ich mich sehr drauf. Man trifft einfach die Leute wieder und man genießt das Leben noch mal ein bisschen anders. Das ist was, worüber ich mich jetzt sehr freue. Ich habe ein Festival, das jetzt irgendwie abgesagt wurde. Die Veranstalter machen da an dem Ort jetzt irgendwie einen Campingplatz draus. Und ich freue mich jetzt einfach, dass ich das erste Mal in meinem ganzen Leben zelten gehe. Ich glaube, ohne Pandemie wäre mir das niemals passiert. Ich habe immer nur in einem Bett geschlafen, das von Mauern und einem Dach umgeben war. Und jetzt mache ich auf einmal irgendwie ganz andere Sachen. Ich freue mich, dass es quasi Lösungen gibt. Ja, ich sehe die Pandemie zwar nicht als Chance, das finde ich irgendwie komisch, aber ich freue mich über den Erfindungsreichtum und die Anpassungsfähigkeit der Leute.
Dann machen wir an der Stelle doch vielleicht mal einen Punkt und schließen mit diesem positiven Gedanken, auch wenn wir bestimmt gerne noch mit dir weiter ein bisschen plaudern würden. Wir sind aber am Ende von dieser Folge. Vielen Dank, Rosa, dass du heute bei uns warst.
Gerne, danke euch.
Vielleicht bis bald. Und ansonsten allen, die sonst uns zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören.
Genau, und wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch auf allen einschlägigen Kanälen und empfehlt uns gerne weiter. Meldet euch natürlich auch gerne mit Meinungen und Verbesserungsvorschlägen an unsere E-Mail-Adresse podcast@schadlerstiftung.de. Hinweisen möchten wir euch auch auf einen weiteren Podcast der Schadler Stiftung, der unter dem Titel praktisch irrelevant an gleicher Stelle zu finden ist und natürlich auch alle anderen Informationen zu Veranstaltungen und Veröffentlichungen der Stiftung auf unserer Homepage. Den Link posten wir in der Bio.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.